Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Christiane Florin. Guten Tag. 3, 2, 1, das klingt wie ein Countdown, ist aber eine Jahreszahl. Am 11. Dezember 321 erließ der römische Kaiser Konstantin ein Gesetz. Dieses kaiserliche Edikt erlaubte Juden, Ämter in der Kurie von Köln zu übernehmen, im Stadtrat, würde man heute sagen. 1700 Jahre ist das her und deshalb ist dieses ganze Jahr 2021 ein Festjahr. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Eigentlich wäre dieses Jahr fast vorbei, aber es wird verlängert, weil Corona-bedingt vieles nicht so stattfinden konnte wie geplant. Zeit für eine Zwischenbilanz also. 3, 2, 1. Der offizielle Start war mit einem Festakt am 21. Februar. Wir hören nun einige Stimmen. Den Anfang macht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
Wenn ich mir als Bundespräsident für dieses Festjahr etwas wünschen darf, dann nicht nur ein klares Bekenntnis, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland ein Teil von uns sind, ein Teil unseres gemeinsamen Wirs, sondern dass wir auch denen entschieden entgegentreten, die gerade das noch oder wieder in Frage stellen.
Naja, das Erste ist, dass ich mir wünsche, und da haben wir dieses Jahr die einzigartige Chance, dass man vielleicht auch mal mit uns redet, wenn es nicht um den Holocaust geht. Weil ehrlich gesagt, als Jüdin werde ich immer nur angefragt zu Holocaust oder Antisemitismus?
Also es ist positiv, das gefällt mir. Man würde also 150 Jahre Asbest würde man ja nicht mit Konzerten und kulinarischen Feierlichkeiten feiern. Und dann gehen wir aber auch so an den Einzelelementen schon dieses Mottos so ein paar Zweifel durch den Kopf.
Denn so wichtig ich die Ziele der Initiative finde, nämlich vielfältiges jüdisches Leben aufzuzeigen und ein Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen, das Festjahr hat mich emotional nicht wirklich erreicht.
Unterschiedliche Wünsche, Erwartungen, auch Befürchtungen. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Ist das Festjahr ein Erfolg? Das ist die Frage dieser Streitkultur. Und darüber diskutieren in dieser Ausgabe Abraham Lehrer und Chaim Guski. Abraham Lehrer ist Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland und Vorstand der Synagogengemeinde Köln. Außerdem engagiert er sich in dem Verein, der dieses Festjahr organisiert hat. Guten Tag, Herr Lehrer.
Guten Tag.
Und ich begrüße Chaim Guski. Er macht zusammen mit Juna Grossmann den Podcast Anti und Semitisch. Zudem bloggt er darüber, wie er es ausdrückt, was sich in der jüdischen Welt so tut. Er betreibt die Webseiten talmud.de und Sprachkasse. Hallo, Herr Guski.
Hallo und guten Tag.
Herr Lehrer, ist das Festjahr ein Erfolg? Ihr Ja-Wort bitte.
Für mich ist es ein Erfolg. Ich bin zu Beginn der Vorbereitungszeit gefragt worden, was kannst du dir denn vorstellen, was die Intention, was der Aufhänger sein soll für so ein Festjahr? Und ich habe damals geantwortet, schauen Sie, wir reden immer so viel von dem christlich-jüdischen Fundament, auf dem unsere westeuropäische Region fußt, dann lassen Sie uns doch einfach mal aufzeigen, was ist das, dieses christlich-jüdische Fundament? Lassen Sie uns doch versuchen zu beleuchten, den Menschen unserer Gesellschaft vor Augen zu führen, was bedeutet es denn, von so etwas zu sprechen? Das ist das der eine Ansatz, das eine Thema, was mich sehr umgetrieben hat und was ich glaube, was zu großen Teilen erreicht worden ist. Und das zweite ist, dass wir gesagt haben, wir müssen unbedingt versuchen, den Menschen auch Einblicke zu verschaffen, zu gewähren in jüdisches Leben heute. Was bedeutet es für junge Menschen, für ältere Menschen, für zugewanderte Menschen, für sogenannte alteingesessene Menschen? Was bedeutet es in Deutschland, dem sogenannten Land der Täter, sein Judentum ausleben zu wollen, ausleben zu können? Diese Dinge, glaube ich, haben wir auch zu großen Teilen erreicht. Ich glaube, insgesamt damit sagen zu können, das Festjahr ist ein voller Erfolg.
Herr Guski, ein voller Erfolg?
Also vorab möchte ich sagen, dass wenn es um eine Veranstaltung für oder mit der jüdischen Community geht, es ist keine authentische Veranstaltung, wenn am Ende alle sagen, sie sind zufrieden damit. Deshalb möchte ich auch vorausschicken, dass ich hervorragend finde, dass es gerade im Corona-Jahr so viele kulturelle Veranstaltungen gegeben hat. Ich war beeindruckt über den Stolz der Aktiven aus den Gemeinden, die ihre Gemeinden und ihr Judentum vorgestellt haben. Hoffnungsvoll gestimmt haben mich die jungen Leute, die selbstbewusst für ihr Judentum aufgetreten sind und ihren Platz in der Gesellschaft tatsächlich auch erkämpfen. Aber natürlich würde ich auch gerne eine andere Seite beleuchten wollen, die wir jetzt gerade noch nicht beleuchtet haben. Das ist nämlich, wie ist der Umgang mit diesem Jahr von der anderen Seite, also von der nichtjüdischen Seite? Ist es wirklich, und Herr Lehrer hat schon darauf angesprochen gerade, ist es wirklich so, dass wenn wir sagen, wir machen jüdisches Leben sichtbar, dass das schon ein Schritt ist gegen Antisemitismus, reicht es aus, um dagegen zu gehen? Wurde hervorgehoben, dass es in diesen 1700 Jahren keine Kontinuität gab und eigentlich, dass es eine Geschichte davon ist, wie ein Teil der Bevölkerung versucht, einen anderen eigentlich wieder auszuwürgen, so würde ich das formulieren, und es nicht geschafft hat, was natürlich der großartige Aspekt jüdischen Lebens in Deutschland ist. Wir hatten natürlich während dieses Jahres zahlreiche andere Ereignisse, würde ich mal sagen, und Diskussionen, die quasi parallel zum Festjahr gelaufen sind, von denen ich es schade fand, dass wir sie nicht in diesen Rahmen integriert haben.
Vielen Dank. Das waren jetzt viele Aspekte. Ich versuche, die mal zu sortieren. Herr Lehrer, an wen richtet sich ein solches Festjahr eigentlich? Also ist das etwas für vor allem nicht-jüdische Menschen, so nach dem Motto, jetzt lernt mal kennen, was so jüdisches Leben ist. Wenn ihr das noch nicht wisst, dann erfahrt ihr das jetzt in diesem Jahr. Wer ist die, wie wir in den Medien immer sagen, die Zielgruppe?
Ich glaube, die primäre Zielgruppe ist wirklich die nicht-jüdische Umwelt, die nicht-jüdische Gesellschaft. Die jüdische Gemeinschaft hat nicht unbedingt Grund, dieses, wie es manche ja auch am Anfang genannt haben, Jubiläum zu feiern. Wir wissen halt, dass in den 1700 Jahren, also auch lange Zeit vor der Shoah, es Pogrome, Judenverfolgung, Judenermordung gegeben hat und dass auch das gehört zu diesen 1700 Jahren dazu. Aber unsere Intention ist es gewesen, der nichtjüdischen Gesellschaft, ich sage es noch einmal, ich wiederhole es noch einmal, Einblicke zu geben in jüdisches Leben, die nicht immer mit dem erhobenen Zeigefinger verbunden sind und es diesen Menschen damit schwer machen, sich mit der Geschichte wirklich mal auseinanderzusetzen. Weil in dem Moment, wo der erhobene Zeigefinger vorhanden ist, gerät ein Mensch schnell in die Defensive und meint, er muss sich für irgendetwas verteidigen, entschuldigen, Schuld auf sich nehmen, für die er keine Schuld trägt. Aber, so wie wir das immer ausdrücken, die Verantwortung liegt halt bei der nichtjüdischen Umwelt, bei der nichtjüdischen Gesellschaft.
Herr Guski, Ihr Podcast beginnt mit Klezmermusik. Man hört ein paar Takte und dann sagen Sie, mach das aus, bitte. Das ist in jeder Podcast-Episode so. Sie wehren sich gegen das Klezmer-Klischee, also nicht nur gegen das, was Herr Lehrer eben den erhobenen Zeigefinger genannt hat, sondern auch gegen eine Art Philosemitismus oder gegen so eine sehr verengte Vorstellung, wie jüdische Kultur, jüdisches Leben aussieht. Was ist so schlimm daran, wenn Menschen sagen, ich gehe gern in Klezmer-Konzerte, ich gucke mir gerne das Schöne, das mir erstmal Unbekannte an, das Judentum, das mir gefällt?
Ich kann niemandem verbieten, in Klezmer-Konzerte zu gehen. Das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das gut findet oder nicht. Ich kann ja nur für mich reden und wir können nur miteinander ausmachen, was wir gut finden und was nicht. Es gibt ein paar Dinge, die werden, sagen wir mal, von der nicht-jüdischen Umwelt für speziell jüdisch gehalten. Da ist es gut, wenn man dem etwas sozusagen entgegensetzt. Ich glaube nicht, dass Philosemitismus die Heilung von Antisemitismus ist. Das ist ja einfach nur Antisemitismus, die gleiche Münze praktisch von der anderen Seite, dass man Vorbehalte hat, die man dann abarbeitet. Insofern fand ich einige Statements während des Festjahrs schwierig. Ich glaube, gleich zu Anfang hat Frau Löhrmann ein schriftliches Statement rausgegeben, wo sie gesagt hat, das ist ein Zeichen der Toleranz. Ich glaube, das Judentum in Deutschland muss nicht toleriert werden, weil es einfach da ist und einfach ein Teil dieses geografischen Raums ist. Da sind wir drüber hinaus, weil tolerieren heißt aushalten. Da wird etwas aufgebaut, was ich das andere nennen würde. Also es wird eine andere Seite aufgebaut. Und das scheint immer wieder durch. Wenn hervorgehoben wird, dass Jüdinnen und Juden einen wertvollen Beitrag zu diesem Land, zu diesem geografischen Raum beigetragen haben, das klingt immer so, als seien es andere, die sich irgendwie beweisen müssten oder die zeigen müssten, dass sie etwas Wertvolles getan haben. Dass die Gegenfrage, was wäre, wenn das nicht passiert wäre, wenn einfach jüdische Leute einfach in Deutschland, also in diesem geografischen Raum gelebt hätten und hätten einfach nichts beigetragen, wären einfach da gewesen. Also ich mag diesen utilitaristischen Ansatz nicht zu sagen, wir mögen jüdisches Leben, weil Jüdinnen und Juden etwas Wertvolles beigetragen haben. Und es gibt, glaube ich, ein Projekt, eine Internetseite, die erzählt, ich glaube, das wird auch gefördert von dem Projekt, die irgendwie erzählt, wie toll Jüdinnen und Juden sind und was die alles Tolles erfunden haben. Das ist ein Ansatz, den mag ich nicht besonders.
Herr Lehrer, einen utilitaristischen Ansatz, sehen Sie den auch?
Also ich glaube, dass es schon sinnvoll ist, wenn man Menschen vor Augen führen kann, dass jüdische Menschen in Gegenwart und Vergangenheit einen großen Einfluss, einen positiven Einfluss auf die Entwicklung dieses Landes, dieser Region hatten. Es ist für mich eine Art Instrument, um sie, wie ich das immer nenne, dagegen zu impfen, davor zu feiern, zu imprägnieren, dass sie den rechten Rattenfängern oder sonstigen Rassistinnen auf den Leim gehen. Wenn diese Methode dazu beiträgt, das Ziel zu erreichen, dass wir die Menschen nicht verlieren, glaube ich, ist dieser Weg oder diese Methode schon zulässig und sollte auch genutzt werden. Ich kann ein wenig nachvollziehen, was der Herr Guski, glaube ich, meint. Aber wir sind in einer Zeit, wo wir uns, glaube ich, eingestehen müssen, dass Antisemitismus oder dass unser Kampf gegen den Antisemitismus ja in großen Teilen gescheitert ist. Sonst würde ja die Dinge nicht so oder würden die Dinge nicht so explodieren, wie sie es in den letzten paar Jahren getan haben. Aber dieses Festjahr haben wir nicht primär als Instrument gesehen, um dem Antisemitismus etwas Wirksames entgegenzusetzen, sondern es ging wirklich darum, jüdische Menschen, jüdisches Leben zu präsentieren und der Gesellschaft zu zeigen, das sind, wie heißt es immer so schön, Menschen wie du und ich, die genau Dinge lieben, Dinge hassen, Dinge ablehnen, Dinge bevorzugen, wie es jeder andere, jeder normale Mensch aus unserer Gesellschaft tut. Das ist, glaube ich, das wesentlichste Ziel, was wir damit verbinden.
Das ist die Grundsatzfrage. Ich hebe etwas hervor, um dann zu sagen, ach, eigentlich ist das ja gar nichts Besonderes. Sehen Sie da einen Widerspruch?
Nein. Dass Menschen sich beteiligen, dass Menschen versuchen, positiv auf ihre Umwelt einzuwirken, ist etwas ganz Normales, etwas Selbstverständliches. Aber das ist doch das, was wir versuchen hervorzustellen, dass die Menschen, dass die nichtjüdische Umwelt sieht, genauso wie der wie soll ich sagen, der vom linken Rand, der vom rechten Rand agierende Mensch einen gewissen Einfluss, eine gewisse Wirkung auf das Leben in unserem Land hat, hat das auch der Jude, der sich an den Dingen, ob es nun Wissenschaft, Kultur, Politik ist, woran auch immer er sich beteiligt, dass er eine gewisse Wirkung erzielt und dass wir glauben, dass diese Wirkung in den meisten Fällen positiv ist.
Sie hören die Sendung Streitkultur im Deutschlandfunk zu der Frage 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Ist das Festjahr ein Erfolg? Es diskutieren Abraham Lehrer, Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, und der Blogger und Podcaster Chaim Guski. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde diese Formulierung jüdisches Leben auch immer etwas gekünstelt, habe aber keine bessere, auch nicht nach der Lektüre des schönen Buches Der koschere Knigge von Michael Wulliger. Also das ist ja so ein Fettnäpfchen-Vermeidungsratgeber. Ist diese Formulierung jüdisches Leben nicht auch so eine Fettnäpfchen-Vermeidungsformulierung?
Ich finde jüdisches Leben besser, als darüber zu reden, wie Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland leben. Das kann ich nicht aushalten, ehrlich gesagt, wenn das als Vermeidungsstrategie irgendwie verwendet wird, weil die Leute sich nicht trauen, Jüdinnen und Juden zu sagen. Das wurde ein paar Mal als Formulierung benutzt. Ich glaube, Frau Reker, Oberbürgermeisterin von Köln, ne? Ja, hat es in ihrem Statements auch gesagt, dass sie sich freut, dass Menschen jüdischen Glaubens in Köln leben. Aber es gibt ja auch Jüdinnen und Juden, die vielleicht atheistisch sind und einfach nur an sich jüdisch leben. Was jüdisch dann im jüdisch Leben im Detail heißt, müssen dann die Leute in der Community untereinander ausmachen. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Also ich finde das gerade ganz, ganz okay, obwohl ich sonst immer an allen möglichen Begriffen rummäkele.
Ich glaube, wir drei sind uns doch einig, dass wahrscheinlich der beste Weg, Antisemitismus vorzubeugen, beziehungsweise Juden und Jüdinnen zu präsentieren, ich benutze jetzt mal wirklich dieses fast extremistische Wort, ist der persönliche Kontakt. Aber die alte Mathematik besagt, wenn wir von 200.000 registrierten und nicht registrierten jüdischen Menschen in unserem Land ausgehen, zu 83 Millionen, wie groß ist da die Chance, dass sie auf einen Juden treffen, auf eine Jüdin treffen? Alle von den 200.000 sind bereit, sind geeignet, Kontakte herzustellen, um, so wie ich mir das wünsche, ein positives Beispiel für einen Juden und eine Jüdin abzugeben. Der Ersatz für dieses persönliche Treffen kann für meinen Begriff nur unter anderem sein, dass wir Einblicke in jüdisches Leben geben, gewähren. Gewähren ist wieder, klingt wieder so hochherrschaftlich, so herablassend, ist aber nicht so gemeint, sondern wir müssen doch einfach feststellen, dass jüdisches Leben, das, was in den jüdischen Gemeinden geschieht, hinter dicken Mauern, mit vielen Kameras vor der Tür, mit Polizei vor der Tür, aus Sicherheitsgründen so abgeschottet ist, dass es da keine Normalität im Moment und ich fürchte noch für viele, viele Jahre in der Zukunft geben wird, sodass man nicht dazu kommen kann, wenn ich heute entscheide, ich möchte den Kölner Dom einmal besuchen, dass ich einfach reingehe in eine Synagoge, wird das fast unmöglich sein, ohne Voranmeldung reinzukommen. Jüdisches Leben ist der richtige Begriff. Jüdisches Leben ist der richtige Ansatz, um die nichtjüdische Gesellschaft mit dem, was Juden und Jüdinnen heute hier erleben, bekannt und vertraut zu machen.
Das Angebot in diesem Festjahr ist ja sehr vielfältig. Also es gibt sowohl Vorträge, Vorlesungen zur Geschichte, es gibt Besichtigungen, es gibt einen Podcast, in dem Menschen aus ihrem Leben erzählen, auch Menschen, die nicht prominent sind. Ist denn das, was Sie vorhin geschildert haben, ist das gelungen, auch andere zu erreichen und nicht ohnehin diejenigen, die dem aufgeschlossen gegenüberstanden?
Also ich meine ja. Ich möchte vielleicht zwei Beispiele nennen von Projekten, die nicht durch den Verein gefördert worden sind oder nicht bezuschusst worden sind. Das eine nennt sich Jugendkompass, bayerisches Landjudentum zusammen entdecken. Das ist eine Spurensuche von Altersgenossen in der NS-Zeit. Das heißt, junge Menschen, Schülerinnen und Schüler kümmern sich darum, wie ist es jüdischen Schülerinnen und Schülern während der Nazi-Zeit ergangen. Das kann man sagen, ist wieder in die Vergangenheit schauen. Aber dann lassen Sie mich ein zweites Projekt Ihnen nennen. Das nennt sich Jüdisch hier, mediale Spurensuche in Westfalen. Das läuft über den Landschaftsverband Westfalen-Lippe, die mit modernen Medien auf die Spurensuche gehen und jüdisches Leben heute entdecken, ja, untersuchen, sich damit vertraut machen, versuchen damit vertraut zu machen und dann darüber in ihren Videos berichten. Und diese Videos, so sagen die Projektbetreuer, sind dann auch geeignet, um in anderen Schulen, in anderen Schulformen gezeigt zu werden. Also da glaube ich, dann haben wir etwas an einem Projekt gefunden, was wirklich positiv auf die ganz jungen Menschen einwirken kann.
Herr Guski, Sie haben in Ihrem Eingangsstatement das Wort ausgewürgt benutzt, ja, dass die Nicht-Juden die Juden versucht haben auszuwürgen, was aber nicht ganz gelungen ist. Fehlt Ihnen in diesem Festjahr der Aspekt des Zorns, der, etwas abgeschwächt gesagt, der Kontroverse? Ist es Ihnen zu harmonisch bisher? In Anbetracht der Tatsache, dass ja so vieles, dass ja fast alles unter Polizeischutz stattfinden muss.
Ja, das ist ja der sehr üble Zirkelbezug, den wir haben. Also jüdische Veranstaltungen müssen geschützt werden. Das dazu führt, dass sie nicht frei zugänglich sind, was dazu führt, dass nicht jeder dahin gehen kann, was dazu führt, dass sich Leute Gedanken machen, was da passieren kann und alles Mögliche projizieren, was wiederum dazu führt, dass Leute schlechte Gedanken haben, was dazu führt, dass wieder Polizeischutz anrücken muss. Das ist ein Zirkelschluss, den kriegen wir nicht so einfach aus der Welt. Ich würde da einen anderen Aspekt reinbringen wollen und würde sagen wollen, dass dieser Diskurs, den wir hätten führen können und den wir, glaube ich, auch führen müssen, dass der politisch vielleicht nicht so beliebt ist, weil auch natürlich das Land Deutschland als Land etwas davon hat, wenn es nach außen sagen kann, schaut her, wir haben eine jüdische Gemeinde, die wächst, die wächst, die wächst. Das war ja die Kommunikation in der Vergangenheit und da geht es gut. Also ist das Land Deutschland auch geheilt, sozusagen. Das ist ja das, was auch Bundespräsident Steinmeier gesagt hat, dass er irgendwie gesagt hat, dass Deutschland ist erst ganz bei sich selber, wenn Jüdinnen und Juden Deutschland als ihre Heimat bezeichnen oder so. Ich weiß, im Wortlaut weiß ich es nicht mehr genau, aber ich glaube, in die Richtung ging es. Wo ich gesagt habe, das klingt eher so nach so einer messianischen Hoffnung, zu sagen, Deutschland ist erst ganz bei sich. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll, wenn Deutschland ganz bei sich ist. Das heißt, ist es dann geheilt? Und ich glaube, das wird auch ganz gerne als großes Pflaster dann einfach über diese große Wunde, die da klafft, drüber geklebt, um als Gesellschaft ganz gut dazustehen. Und da habe ich einfach die Befürchtung, dass das diese Diskussion Aspekte so ein bisschen überklebt. Da kann man, hätte ich schon vielleicht nochmal mir gewünscht, dass wir nochmal darüber sprechen, wie ist es tatsächlich, wenn man einfach von einem Teil der Gesellschaft einfach gar nicht gewollt wird. Also ich will jetzt nicht ständig über Antisemitismus sprechen, das muss man ja auch nicht. Und das war ja auch einer der Ziele der gesamten Veranstaltung, dass man nicht immer über Antisemitismus spricht, sondern einfach jüdisches Leben an sich zeigt, dass es zugänglich ist, aber man darf es auch nicht verschweigen.
Herr Lehrer, da steckt der Vorwurf des Verschweigens drin oder ist ausgesprochen explizit des Verschweigens. Ja,
gegenüber der Gesellschaft, also gegenüber des deutschen Staates sozusagen als politische Einheit, nicht gegenüber den Organisatoren oder der jüdischen Gemeinschaft.
Also ich würde da gerne entgegensetzen, ich bin Kind von Shoah-Überlebenden. Ich bin mit diesen Erlebnissen meiner Eltern groß geworden, erzogen worden. Ich kann und ich will auch nicht diese Dinge vergessen. Insofern glaube ich, dass das Verschweigen etwas ist, was der Verein, glaube ich, nicht wirklich bezweckt, dass wir zu so einer Art Schlussstrichmentalität kommen und sagen, wenn wir jetzt das Positive herausstellen, wenn wir aktuelles jüdisches Leben in den Mittelpunkt rücken, dann muss das andere zurückstehen, dann muss das andere quasi abgeschlossen werden. Dieser Meinung bin ich überhaupt nicht. Und wenn Sie sich die Projekte anschauen, die wir gefördert haben, und aber vor allen Dingen die Projekte, die bei uns hinterlegt oder in unserem Kalender hinterlegt worden sind, die wir nicht gefördert haben, und ich habe Ihnen dieses Beispiel da aus Bayern gerade genannt, dann glaube ich, ist das ein Beleg dafür, dass diese Schlussstrichmentalität, das Abschließen, glaube ich, nicht tatsächlich, zumindest bei allen, die Intention ist, warum sie sich an dem Festjahr beteiligen. Diese Jugendorganisation, die diesen Jugendkompass da macht, glaube ich, hat genau die gegenteilige Intention. Sie möchte sich mit ihrer Vergangenheit beschäftigen. Sie möchte auch für sich aufzeigen, was bedeutet es, in so einer Situation mal groß geworden zu sein.
Eine Frage, die wir immer am Ende der Sendung stellen: Was haben Sie vom jeweils anderen gelernt? Welches Argument hatten Sie vorher noch nicht bedacht? Herr Guski.
Das ist eine sehr gute Frage, weil sie sehr schwierig ist. Ich habe versucht, alles zu antizipieren, was das Festkomitee, das ja sehr engagiert war. Festkomitee ist falsch, ne? Festkomitee ist Karneval, oder?
Ist in Köln nie falsch.
Ja, sorry. Ist wahrscheinlich nicht falsch. Mir fällt es schwer, mit einem Knüppel auf die Leute zu schlagen, die dafür verantwortlich sind, weil es auch nicht, das ist einfach nicht in Ordnung, das einfach so a priori alles zu verurteilen. Deshalb bin ich einfach dankbar, dass sich jemand bereit erklärt hat zu sagen, okay, ich stelle mich auch vielleicht unangenehmen Fragen und antworte geduldig darauf. Sich darauf einzulassen, finde ich einfach eine gute Sache.
Herr Lehrer, was nehmen Sie mit für die nächsten Monate, die noch bleiben vom Festjahr, von dem, was Herr Guski gesagt hat?
Ich möchte jetzt nicht überheblich klingen. Manches von dem haben wir in der Vergangenheit natürlich schon gehört, zu hören bekommen. Wir wissen, dass, wie das bei Ehrenamtlern so ist, wir haben sehr, sehr spät, wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich fast zu spät begonnen, dieses Festjahr vorzubereiten. Wir haben fast es nicht mehr geschafft, ins Ziel zu kommen. Da müsste man für ein Wiedersehen in den nächsten 1700 Jahren oder zum 3400. Jubiläum müsste man da wirklich deutlich früher beginnen, so ein Festjahr vorzubereiten.
3400 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Mit dieser Perspektive schließt diese Sendung Streitkultur. Ich danke den beiden Diskutanten. Ich danke Abraham Lehrer und ich danke Chaim Guski. Wir haben diese Sendung über 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, über das Festjahr am Donnerstag aufgezeichnet. Ich bin Christiane Florin. Ihnen danke fürs Zuhören, danke fürs innere Mitstreiten. Und hier folgt jetzt Kultur heute.